Der Steelpark muss schließen, die Gebühren steigen und Sportler dürfen sich vielleicht freuen.
Hör mal, Herten.
Und damit herzlich willkommen bei Hör mal, Herten, dem Podcast der Herten Allgemein. Heute mit meinen Kollegen Olaf Krimpmann.
Hallo.
Joachim Schmidt.
Hallo.
Und mein Name ist Stefan Korte. Ja, und wir steigen direkt mit dem Steelpark mal ein. Für alle, die das nicht kennen, auf dem Gelände der Zeche Ewald, Motorworld vielmehr, da gibt es eine Gastronomie, die ist gebaut worden aus so alten Schiffscontainern, die in so im Halbkreis stehen, mehr oder weniger. Ein bisschen Beach-Feeling ist da mit bei. Und gerade in den Sommermonaten ist das eigentlich ganz gut besucht gewesen. Nur jetzt hat sich rausgestellt, ja, nächstes Jahr wird es das nicht mehr geben. Der Steelpark ist dann Geschichte. Olaf, du hast dich damit beschäftigt. Sag mal, wie ist da die Lage vor Ort?
Ja, das ist natürlich ein Thema, das ist sehr, sehr komplex, muss man sagen. Die Lage ist, um es mal ganz auf den Punkt zu bringen, dieser Steelpark, den wird es so nicht mehr geben. Mhm. Die beiden Betreiber sehen sich nicht mehr in der Lage, dass die Gastronomie weiter aufrechtzuerhalten. Liegen da auch ein wenig im Clinch mit der Motorworld, die beiden ja das Gelände ist ja so eine Art Schotterfläche, direkt an der Autobahn verpachtet hat. Da ist natürlich jetzt schwierig, über die Gründe zu philosophieren.
Wahrscheinlich wirtschaftliche, oder?
Ja, natürlich, klar. Ja. Aber wer ist schuld, oder beziehungsweise ja, wo liegen die Ursachen? Da sind natürlich, wie gesagt, ich habe mit Stefan und Sabine Hinrichs gesprochen.
Das sind ja die beiden Betreiber,
ne? Genau, ja. Richtig. Die gehen auch sehr oft mit ihrer Situation um, und der Stefan Hinrichs sagte mir auch, wenn man ehrlich ist, also wir haben mal 130 Tage rund im Jahr geöffnet gehabt. Zuletzt waren es 78, der Sommer war eben kacke.
Gut, da kannst du dann schlecht zum Betrieb refinanzieren, ne?
Ja, zumal beide nicht in der Lage sind, wohl zu investieren. Also es ist ein reiner Outdoor-Biergarten. Das heißt, wenn es regnet oder wenn die Sonne knallt mit 40 Grad auf die Glatze, um mal hier mal in die Runde zu schauen, dann ist das natürlich nicht gerade gut. Dann gibt es natürlich auch Öffnungszeiten, sind immer ein Thema gewesen. Also die beiden selbst, der das Steelpark, wer kennt oder kannte, ich meine, ich war nicht oft da, aber ich finde, das Ding hat einen Charme. Also ich saß da gerne, hab da gerne mit meinem Bierchen getrunken.
So ein bisschen rustikal, solches. Hatte so ein bisschen was von Berlin-Kreuzberg, fand ich.
Ja, immer. Ja. Mal ein bisschen was anderes, was Neues. Also ich fand diese Gastronomie immer sehr gut. Aber die hat eben, ja, ich weiß nicht, ob es ein Konkurrenzdenken gibt oder so. Ob einer denkt, da nimmt der eine dem anderen was die Butter vom Brot. Das ist natürlich alles die Stocher im Nebel. Ich habe Motorworld befragt, so wie steht ihr dazu, dass jetzt ein Mieter weg ist und dass eine Gastronomie weg ist. Ja, also die wollen da nicht so ganz raus mit. Also bedauern das natürlich auch, aber
Man sagt lieber nichts, bevor man was Falsches sagt.
Richtig, sozusagen. Genau. Richtig.
Sag mal, also, ist das Zufall, dass praktisch dieses XXL-Restaurant eröffnet? Ne, wir kennen es ja alle, die Food Garage Moto 59 heißt sie ja, genau. Kompletto, ne? Einen enormen Zulauf hat, und genau danach macht eben der Steelpark zu. Das ist wahrscheinlich kein Zufall, oder?
Ja, das ist jetzt auch mein Empfinden, also das hat mir jetzt niemand gesagt oder so. Das habe ich versucht anzudeuten. Also ich glaube schon, dass es da so eine Art Konkurrenzdenken gibt. Also
ja, beziehungsweise der eine oder andere geht vielleicht eben dann nicht mehr in den Steelpark. Ist ja gar nicht das Konkurrenzdenken.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das die gleiche Klientel ist. Das würde ich sogar bezweifeln. Also die beiden Betreiber haben es ja relativ zeitig öffentlich gemacht, dass der Steelpark schließen muss. Mhm. Da gab es ja dann bei Facebook eine Welle von Zustimmung und Trost und ach schade und tut uns leid. Und da gab es auch viele Stimmen, die sagen, hör mal zu, wir waren gerne bei euch eben, weil es so urig war, weil es so natürlich war. Die Läden, zumindest schreiben sie es, man weiß es ja nicht, wie es in Wirklichkeit ist, die lehnen dann so eine Systemgastronomie wie Motor 59 halt ab.
Mhm. Ja, das hatte man damals ja auch schon gemerkt, der Steelpark, der ist ja quasi Version 2 der Gastronomie von den Hinrichs, die waren ja vorher gegenüber des Eingangs vom ehemaligen Revue-Palast, da wird im Moment jetzt auch wieder gebaut an der alten Halle, aber da waren die platziert, mussten dann da weg, weil gesagt wurde, das wird jetzt hier gebraucht, was jetzt tatsächlich auch dann irgendwann so war. Und da war auch schon so der Aufschrei sehr groß, als sie da weg mussten. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein emotionaler Bonus, den die bei ihren Stammgästen haben. Die ewig Vertriebenen sozusagen auf diesem Gelände.
Ja, ich meine, wenn man es ganz böse oder ganz hart formuliert, dann ist es ja so, da sind zwei Menschen, die haben ihre Existenz aufgebaut auf diese Gastronomie und diese Existenz ist jetzt dahin. Ja. Das muss man auch mal so sehen. Also die beiden haben dafür gelebt. Also das hast du mich so im Gespräch auch gemerkt. Also die brannten halt immer noch da und noch für die ganze Sache. Und die sind seit, angefangen hat es übrigens mit einem Eiswagen vor 15 Jahren. Ich erinnere mich noch dunkel. Ja.
Da stand, stimmt, zuallererst stand, stand der da, ja.
Genau. Und wenn du 15 Jahre da irgendwo tätig bist und das auch alles miterlebst und alles investierst und plötzlich ist da nichts mehr. Also das ist schon hart.
Man darf ja auch nicht vergessen, das sind halt zwei Privatleute und die haben halt nicht so große Investoren im Hintergrund, die dann da mal, was hatten wir jetzt beim Motor 59, 11 Millionen ungefähr.
Ich glaube 14 sogar.
Oder 14 Millionen sogar, die da reingepumpt worden sind. Den Luxus haben die natürlich nicht. Die sind darauf angewiesen, dass sie Einnahmen generieren. Vielleicht können sie nochmal einen Kredit aufnehmen, aber das war's.
Ja, und die Einnahmen können die ja immer nur, sag mal so, von April bis Oktober generieren. Ja. Ne, du musst ja immer sehen, so im Winter ist das Ding zu, weil eben da eine Überdachung fehlt, weil Räumlichkeiten fehlen, wo man dann auch mal sagen könnte im Winter, komm, jetzt machen wir mal hier drin so ein bisschen.
Das fand ich so ein bisschen schade. Ich meine, ich kann es verstehen natürlich, weil es eine riesige Investition gewesen wäre. Aber ursprünglich hatte Stefan Hinrichs ja gesagt, er wollte so sich aus Amsterdam ein Lokal als Vorbild nehmen. Het Plek heißt es. Gibt es im Hafen von Amsterdam auch gebaut aus solchen Seekontainern. Allerdings haben die das dann so gemacht, dass sie diese Container auch ausgebaut haben mit Glasfenstern und so weiter, noch was davor gebaut. Das ist dann auch im Winter nutzbar. Also das ist ein richtiges und Restaurant.
Sieht schick aus, ne?
Ja, also das ist garantiert auch nicht billig. Und ja, dementsprechend schön wäre es gewesen, wenn es so in diese Richtung zumindest gegangen wäre.
Ja, aber Stefan, du sagst natürlich, du hast es ja selbst schon gesagt, Amsterdam, Herten. Also jetzt reden wir über zwei verschiedene Paar.
Ja, aber er hat damals mehrfach gesagt, das ist das Vorbild, so will er das mal haben. Aber ich kann natürlich verstehen, das wäre eine gigantische Investition gewesen, die kannst du nicht stemmen. Aber dass man zumindest vielleicht einen Container oder so hätte hergerichtet oder irgendwie eine Überdachung oder so, dass man
die Planung gab es ja, aber der Biergarten hat zuletzt nicht mehr so viel abgeworfen, halt um investieren zu können.
Ja.
Ne? Und da spielen dann viele Faktoren eine Rolle, auch vielleicht auch die Mietpreisgestaltung.
Ja, das mag natürlich auch sein.
Ne? Da gab es, das hat er mir ja auch noch schriftlich gegeben, da gab es eben auch eine Mietpreiserhöhung vor, ich glaube 2022, also vor 3 Jahren. So, und wenn da eh schon wenig abwirft, der Biergarten, dann noch die Mietpreiserhöhung, ja, dann kommt natürlich ein zum anderen halt.
Ja, klar. Das ist dann wie beim Revue-Palast mit den Heizkosten, da war es ja auch, der Laden lief gut, ne? Aber irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es nicht mehr kostendeckend ist, ne? Und dann nur noch ein Minusgeschäft.
Ja, schade ist es allemal.
Definitiv.
Wie gesagt, ich fand das Ding cool, muss ich ganz ehrlich sagen, und
Ja, und ich finde, das braucht das Ewald-Gelände auch so ein bisschen, dass du so Alternativen halt hast. Weil Motor 59, haben wir gerade schon gesagt, das ist ein bisschen, ich sag mal, etwas gehobener, ist nicht so rustikal. Dann hast du da noch die Bäckerei und einen Foodtruck, der aber auch nicht immer geöffnet hat. Mhm. Jetzt kommt da, glaube ich, noch ein Biergarten. Ne? Also da, wo der ursprüngliche Biergarten mal war, das ist, glaube ich, auch in der Planung. Aber ja, so für die Vielfalt und Auswahlmöglichkeit wäre es ganz schön gewesen, aber gut.
Was machen die beiden jetzt eigentlich, die beiden
Betreiber? Das wäre so die nächste Frage. Die sind erstmal jetzt vor den Kopf gestoßen, das ist noch so frisch und die haben jetzt erstmal das Problem, die haben die Auflage erhalten, natürlich die ganzen Container wegzuschaffen. Mhm. Da sagt mir der Stefan Hinrichs auch, sagt er, ja, ist schön und gut, aber da muss erstmal ein Kran her, ich brauche einen Käufer für die Container und alles. So, das mache ich nicht mal so eben nebenbei.
Ja.
Ne? Und wenn er die nicht wegkriegt, fragt er natürlich auch, ja, wo soll ich die denn lagern? Bei mir im Garten? ist auch schwierig, da hofft er natürlich auch, ist im Gespräch mit der Stadt, wie er sagt.
Machen wir doch jetzt eine Annonce. Wer ein paar Container braucht, wende sich an.
Genau, was letzter Preis?
Genau. Oder beziehungsweise ein Lagerplatz. Ne, vielleicht kann er sie veräußern, aber das ist ja alles eben so frisch halt, weil erst Ende letzter Woche. Die beiden standen ja dann in ständigen Verhandlungen mit der Motorworld. Die haben natürlich geguckt, wie können wir das noch irgendwie retten, das ganze Ding. Und der Hammer ist dann letzte Woche quasi, also Anfang Dezember gefallen.
Ja, schade. Wir drücken den Betreibern trotzdem die Daumen, dass sie für sich zumindest noch was Gutes finden in Zukunft. Container, ja, muss man dann mal schauen. Comenius-Schule wäre vielleicht was.
Ja, die Stadt ja braucht auch Container, aber anderer Art.
Ja,
da
ja
muss man Kinder drin unterrichten können.
Naja, ich habe in so Container mein Abi gemacht. Die sahen jetzt nicht viel besser aus. Die echt? Hatten Fenster, aber das war es wow dann auch.
Nein, aber das erklärt man einiges.
Ja, dankeschön.
Es ist allgemein viel Bewegung in der Gastro-Szene.
Genau, wir haben Rosengarten noch und Madres.
Richtig,
ne?
Genau, richtig.
Madres leider so ähnlich wie beim Steel Park, ne?
Ja,
es ist genau die Bewegung, die man eigentlich nicht möchte. Mhm. Die hatten ja, wenn ich es bei meinem Kollegen richtig gelesen habe, die hatten ja im Grunde eine Baustelle direkt vor ihrer Nase und die hat sie praktisch unsichtbar gemacht und die Leute wussten gar nicht, dass der Laden eigentlich auf ist dahinter.
Ne? Das ist ein Faktor gewesen, also das ist halt auch so eine Kette von unglücklichen ja Ereignissen, sage ich jetzt mal. Erstmal die Corona-Pandemie, die hat natürlich in der kompletten Gastronomie-Szene für Kahlschlag gesorgt und hat auch bei denen für große Probleme gesorgt. Dann sind denen dadurch wiederum die Mitarbeiter natürlich auf Flöten gegangen, das ist ja auch so ein Phänomen aus der Pandemie gewesen. Dann kam diese Baustelle. Die Inflation, die gleichzeitig auch noch in den letzten Jahren enorm gestiegen ist. So eine Fassaden- und Dachsanierung gab es da auch noch, die sich über 7 Monate erstreckte. Und da sagten sie, das war dann letzten Endes der Todesstoß für den Laden.
Das und die beiden überlegen sich jetzt, das ist wahrscheinlich ganz ähnlich wie beim Steelpark, die beiden überlegen sich jetzt, was nu, neues Restaurant aufmachen oder was ganz anderes, weil die sind auch jetzt gerade eben raus aus ihrem alten Laden, sind noch sehr, wie soll ich sagen, betroffen, weil das macht man ja nicht gerne, dieses Aufgeben, wie du das beim Steelpark erzählt hast. So,
richtig, ne? Genau. Ne?
Und jetzt müssen sie gucken, sie wussten, als sie mit uns gesprochen haben, noch nicht, was sie jetzt Neues machen. Irgendwas werden sie machen.
Wenn ich das richtig sehe, haben die aber in Herne noch in Herne-Wanne einen Laden, ne? Oder haben die den damals aufgegeben?
Ich glaube, die sind von Herne nach Herten gezogen.
Okay, ja, das war mir nicht so ganz klar.
Stefan, dann war jetzt aber die 500.000-Euro-Frage.
Ja, ich gehe direkt zu Millionen.
Okay.
Ja, aber auch sehr schade. Und da auch wieder die Frage, was folgt jetzt? Versuchen Sie es nochmal an anderer Stelle? Ich meine, Stellen gibt es in Herten durchaus genug. Leerstände haben wir genug. Nur dann ist die Frage, ist das so von Erfolg gekrönt am Ende?
Natürlich, wenn ich mich selbstständig mache, ist das die Frage.
Ja, die einzige.
Die Frage ist eben, wie viele Restaurants braucht Herten oder wie viel Gastronomie ne, und wo, an welcher Stelle. Also um nochmal ganz kurz zu Ewald zurückzukommen, natürlich, da tut sich was. Das ist natürlich noch in gewisser Art und Weise ein Hotspot. Aber so ein Alternativ-Hotspot wie diesen Steelpark hätte dem Ganzen weiter gut getan. Bin ich fest von überzeugt. Also Da fehlt was, da ist eine Lücke. So, bei den Restaurants haben wir, finde ich, eine relativ gute Auswahl. Mhm. Aber das wird sich natürlich jeder Gastronomen selbst überlegen müssen oder überlegen, ob er es wagt, neu zu eröffnen. Was macht er? Welche Speisen bietet er an? Wie ist das Preisniveau? Das ist natürlich auch in diesen Tagen nicht ganz unwichtig.
Was wir ja in Herten sehr viel haben, ist extrem einfache Gastronomie, ne? Also die gibt's ja wie Sand am Meer, also von Döner bis, weiß ich auch nicht, Chinamann so, aber Chinamann.
Und erstaunlich wenig Pommesbuden, muss ich sagen. Also wir haben zwar ein paar, auch ein paar sehr gute, finde ich, aber.
Aber die kann man, glaube ich, an einer Hand noch erzählen.
Aber das ist, sehe ich auch bei mir in Mal, wo ich wohne, da ist es ähnlich. Also du hast so ein paar griechische noch, aber so die klassische Pommesbude stirbt irgendwie aus, habe ich das Gefühl. Das nur mal so nebenbei, weil mir das letztes Mal wieder so aufgefallen ist.
Ja, ich kenne die, glaube ich, in Herten alle und besuche sie auch so vielleicht einmal im Monat und ich glaube, da gibt es keine Entwicklung, wenigstens nach unten. Also ich kann mich nicht erinnern, dass irgendeiner zugemacht hat. Aber die sind total in der Minderheit gegenüber den, sagen wir mal, arabischen Angeboten und den asiatischen Angeboten.
Genau.
Und Pizza vom Albaner, keine Ahnung. Für mich ist das immer keine Pizza.
Ja, wir hatten gerade noch Diskussionen, als wir vor dem Podcast waren, über Frikadellen. Also ich stehe auf dem Standpunkt, eine gut gemachte Frikadelle ist immer besser als Schnitzel.
Ja.
Meine Meinung.
Das stimmt auch.
Bin ich nicht gegen.
Ja.
Ich mache die übrigens auch selber gerne. Ja,
absolut. Ich habe gestern Abend noch gebraten.
Ja, perfekt. Bring mit nächstes Mal.
Nee, sind schon vergeben.
Dann musst du jetzt spätestens bis Weihnachten hier für die Redaktion mal so eine Fuhre machen.
Okay, versprochen.
Ja, und du musst auch was machen. Du hast hier auch schon oft genug erzählt, was du so schönes kochst immer, auch selbst gezüchtetes.
Ja, das stimmt wohl, aber ich koche relativ breit gefächert. Was möchtest du?
Irgendwas, was lecker. Was passt denn zu Frikadellen am besten?
Aus Kartoffelsalat.
Ja, oh, ja.
Ja, dann mache ich, einen Kartoffelsalat.
Für unsere Silvesterfolge haben wir dann Kartoffelsalat mit Frikadellen. Ganz Jawohl. Klassisch. Wunderbar.
Ast rein.
Gut, wir haben noch ein anderes Restaurant, da gibt es aber gute Nachrichten, den Rosengarten nämlich. Der wird jetzt wieder eröffnen, der hat ja letztes Jahr im Dezember geschlossen. Das hatte persönliche Gründe bei den Betreibern und seitdem stand das Ding erstmal leer. Und jetzt seit September liefen da die Vorbereitungen und es gibt eine neue Inhaberin, Nadja Hasinovic heißt sie. Und die wird zusammen mit anderen das Ganze betreiben und wird jetzt oder hat jetzt am heute, wo wir aufzeichnen, am 10. Dezember eröffnet. Sie hat extra Gas gegeben, damit das vor Weihnachten alles noch klappt. Und ja, der Rosengarten ist jetzt wieder besetzt und man kann da wieder essen gehen. Sorgt natürlich auch für Begeisterung bei den Hohewart-Siedlern. Die sind Eigentümer der Immobilie und die ja hatten natürlich ein Interesse daran, dass es nicht leer steht. Ja, und jetzt kann man wieder schön im Rosengarten speisen. Das ist doch auch mal eine schöne Nachricht dann.
Ich war noch nie drin, muss ich gestehen, aber ich kriege mit, dass viele Leute den kennen und sich freuen, dass das Ding wieder aufmacht.
Ist vor allen Dingen auch eine schöne Location, finde ich, so halb im Grün, so am Rande dieser Siedlung. Das ist schon ganz nett da. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es dann wird. Wie genau das Angebot aussieht, weiß ich jetzt nicht. Also was das für Essen ist, aber ich gehe mal davon
ausprobieren.
Aus. Ausprobieren. Genau, ausprobieren und dann können wir sagen, ob es lecker ist oder nicht.
Ja.
Gut. Dann schließen wir jetzt mal mit Gastronomie ab und gehen mal kurz in die Werbung. Alle Themen, über die wir hier sprechen, die findet ihr natürlich auch bei uns im Web und in der App. Und da haben wir jetzt neuerdings ein richtig gutes Angebot. 6 Monate, nicht Wochen, Monate für nur 1 Euro. Und den auch nicht pro Monat, sondern für die 6 Monate insgesamt. Also ihr habt jetzt gar keine Ausrede mehr, wenn wir euch sagen, guckt doch mal in die App rein. Einfach mal vorbeischauen, hertner-allgemeine.de oder HA Plus App im App Store für Google und Apple-Geräte gibt es das. 6 Monate, 1 Euro. Da verpasst ihr dann nichts mehr. Und da findet ihr dann nicht nur unseren Podcast, sondern natürlich aktuelle Berichterstattung, jede Menge Videos, Livestreams und so weiter und so fort. Ein Blick ist es auf jeden Fall wert. Dann suchen wir auch nach wie vor junge Menschen, die uns helfen beim Verteilen von Zeitungen und Prospekten. Unsere Taschengeldjäger-Aktion, die habt ihr vielleicht auch schon auf Plakaten gesehen oder so, die wird ja groß beworben von uns. Und da geht es um Schülerinnen und Schüler zwischen 13 und 17 Jahren, die, wie gesagt, uns helfen wollen, natürlich gegen Geld, Sachen zu verteilen. Und da könnt ihr einfach unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, nachschauen und da findet ihr alle weiteren Infos. Und nach wie vor suchen wir auch Telesales Manager für unseren Werbemarkt und auch dort haben wir im Web alles Nötige stehen. exploreyourtalent.de ist die Adresse. Wenn ihr da /jobs eintippt, dann seid ihr direkt schon auch bei den Telesales Managern, könnt euch das angucken und sogar direkt auch eine Bewerbung ausfüllen, wenn ihr wollt. So, jetzt kommen wir zu einem Thema, da habe ich nur ein Stichwort auf meinem Zettel, weil ich davon so gar keine Ahnung habe. Aber der Jochen ist Experte da drin. Die Gebühren steigen wieder in Herten, die städtischen.
Oh, ja.
Erzähl mal, was kommt auf die Leute zu und warum ist das nicht nur für Eigentumsinhaber, das wäre jetzt kompliziert formuliert, nicht nur für Hausbesitzer interessant?
Alle Jahre wieder, ne? Kommt nicht nur das Christuskind auf die Erde nieder, sondern die Gebühren, die gehen allerdings in die andere Richtung, nicht nieder, rauf. Also das hat leider eine gewisse Regelmäßigkeit. Die müssen sozusagen von der Stadt immer jährlich kalkuliert werden. Und man ist ja man muss kein Experte sein, um zu sagen, dass sie meistens raufgehen, alleine weil die Lohnkosten in jedem Jahr steigen.
Mhm.
Also sprich, Gebühren sind per Definition kostendeckend. Das klingt so, als könnte die Stadt da gar nichts dran machen. Das ist nicht die Realität, aber erstmal auf dem Papier sieht es erstmal so aus. Die Stadt muss sozusagen das, was sie für die Abwasserbeseitigung bezahlt, auch an Personalaufwand bezahlt. Mhm. Und wir wissen ja alle, Tarifverhandlungen gab es im Sommer. Die
nächsten stehen jetzt wieder an.
Genau. Die Löhne gehen rauf und damit steigen die Kosten fürs Abwasser. Blöd, ne? Aber ist ja so. Dasselbe für die Müllabfuhr, dasselbe für die Friedhofsgebühren, für alle möglichen Gebühren, 5 an der Zahl.
In was für einem Ausmaß passiert das jetzt?
2,7 bis 7,9%.
Das kann schon ein dicker Batzen sein im Zweifelsfall, ne?
Ja, die 7,9 werden auf dem Friedhof fällig.
Oh.
Und das ist jetzt auch für die Gebührenzahler eigentlich ein, tja, also der interessanteste Fall, würde ich sagen. Er hat also auch vor dem Gedanken Hintergrund, die Stadt kann da eigentlich nichts machen an den Kosten.
Mhm.
Kann sie nämlich doch. Herten hat 5 kommunale Friedhöfe. Man könnte sich zum Beispiel fragen, ob Herten eigentlich 5 kommunale Friedhöfe braucht. Ne? Wenn wir mit 3 auskämen, wären die Kosten viel, viel, viel niedriger.
Mhm.
Außerdem kann die Stadt festlegen, welchen Anteil sie selber zum Beispiel übernimmt für öffentliche Wege auf Friedhöfen. Ne? Also die werden dann nicht den Grab, den Hinterbliebenen in Rechnung gestellt für die Beerdigung, also umgelegt die Kosten, sondern bleiben bei der Stadt.
Mhm.
Da kann sie festlegen, ob das 20% sind oder 30. Da kann man also auch dran schrauben für das, was die Leute am Ende zahlen. Ich würde sagen, Herten braucht nicht 5 Friedhöfe für eine schrumpfende 61.000 Einwohnerstadt.
Zumal wir ja auch noch mindestens einen privaten haben, ne? Der Friedhof im Wald, ich sage jetzt nicht Friedwald, weil ich glaube, das ist ein Markenname irgendwie, aber auf jeden Fall in Westerholz kannst du dich ja im Wald auch noch beerdigen lassen.
Das ist übrigens auch ein Thema für die Stadt Herten, sie hat nämlich Konkurrenz.
Das sehen die tatsächlich so? Ja, oder das ist tatsächlich auch so dann?
Beides, es ist so und die Stadt sieht das auch so. Nun ist das Thema sehr sensibel, wird immer gesagt in der Politik. Pietät, Fragen sind da berührt, darum redet man nicht öffentlich von Konkurrenz. Aber wenn die Mikros aus sind, doch. Und da ist es so, dass die Stadt Herten billigere Konkurrenz hat. Sowohl von anderen Städten, die, sagen wir mal, günstiger wirtschaften konnten auf ihren Friedhöfen, als eben auch zum Beispiel der Graf mit seinem, mit seinem Wald. Und nun ist das so, wenn man sieht, dass teure Sargbestattungen sowieso weniger werden und der Trend zur kleineren, günstigeren Urne deutlich zunimmt, dann kommt die Stadt sozusagen, auch wenn ihre Kosten gar nicht groß steigen, nicht mehr auf den grünen Nenner mit dem, was sie in einem Jahr kassiert hat. Also, tja, weniger Beerdigungen, aber die Pflegekosten für das ganze Grün bleiben. Dann muss der Einzelne für die Beerdigung mehr bezahlen.
Hm.
Das ist natürlich außerordentlich unangenehm. Und wenn man dann noch, ich sag's mal, despektierlich billig Konkurrenz hat, dann ist es besonders blöd.
Ja, klar.
Und die Stadt hatte in der letzten Legislaturperiode so eine Friedhofs-AG, ich weiß nicht, ob das der offizielle Name war, aber da saßen Vertreter aller Parteien drin, die haben sich nur praktisch nie getroffen. Also das ist auch ein Thema, was die Politik nicht so gerne anfasst. Weil wenn ich als Partei zum Beispiel öffentlich sage, der Friedhof in, ich fantasiere jetzt mal, Westerholt soll mittelfristig geschlossen werden, kriege ich möglicherweise aus Westerholt ein paar Buhrufe zu hören.
Hm.
Und die möchten Leute, die zur Wahl stehen, nicht gerne hören.
Nee, und da die nächste Wahl immer in Aussicht steht, ist das ja ein schwieriges Ding auf jeden Fall.
Aber Jochen, jetzt möchte ich da mal einmal noch zwischengrätschen. Deine Argumentation ist ja vollkommen in Ordnung. Ich selbst erlebe es ja auch so im Bekanntenkreis, wenn Sterbefälle sind. Eine Urnenbestattung ist eigentlich jetzt Standard, auch weil die Hinterbliebenen die Grabpflege nicht mehr leisten können, wollen, wie auch immer. Ne? Das ist ja sehr aufwendig, beziehungsweise gebe ich das ab an den Gärtner, das ist auch sehr teuer.
Ja.
Da bin ich jetzt nicht so im Bilde, aber besteht denn außerhalb der Anlage in Westerholt, der gräflichen Anlage, besteht denn überhaupt die Möglichkeit, hier Urnengräber zu mieten? Auf den Friedhöfen, beziehungsweise
auf den städtischen Friedhöfen?
Ja, genau, auf den städtischen. Ja. Beziehungsweise, das wird ja mehr offenbar, es wird ja nachgefragt. Wird dem Rechnung getragen?
Ja, also die Stadt Herten bietet nach wie vor Urnenreihengräber, Urnenwahlgräber an. Und was ich nicht recherchiert habe, ist, auf welchem Friedhof wie viel Kapazität ist. Aber die Frage ist eher, wie kriegt man die Größe der Friedhöfe ausgelastet. Also es gibt unterm Strich genug Platz. Ich weiß nur nicht genau, wie die Platzverhältnisse auf jedem einzelnen Friedhof aussehen. Mhm. Also genug Platz haben sie. Eigentlich zu viel Platz. Zu viel Platz musste pflegen und ist teuer. Das war sozusagen der Hintergrund.
Könnten sie ja auf Dauer vielleicht auch ein bisschen mehr in die Richtung machen, wie sie Mal macht. Die haben ja zum Beispiel so Stelen aufgestellt, wo dann Uhren beigesetzt werden können. Die haben jetzt Freiflächen auf den Friedhöfen mittlerweile auch umgestaltet, dass du halt da Urnengräber hast. Also die haben ordentlich investiert, um gerade dieses Bedürfnis sozusagen zu befriedigen. Und Kolumbarien ist mir auch noch so eingefallen. Das ist ja auch so ein Punkt.
Gibt es von Kirchen oft, ne?
Genau, und vor allen Dingen in ehemaligen Kirchen auch. Also das wäre ja vielleicht auch eine Idee, weil auch Herten, machen wir uns nichts vor, da wird sicherlich die ein oder andere Kirche aufgegeben werden noch in den nächsten Jahren. Natürlich. Hatten wir ja letztens erst, glaube ich, einen Fall, ne? Richtig. Und da wird sich's vielleicht dann auch anbieten. Ich meine, wenn diese Art von Bestattung sowieso gerne mittlerweile genutzt wird, könnte man das Platzproblem einmal so irgendwie umgehen. Ja.
Aber es hat natürlich den Nachteil, in Anführungszeichen, immer, wenn man einen Friedhof aufgibt oder einebnet, wie es, glaube ich, korrekt heißt, da hängen natürlich auch viele Erinnerungen dran, viele Menschen.
Ja, natürlich.
Ist das natürlich ein besonderer Ort, wo sie nochmal ihre verstorbenen Verwandten gedenken können. Das macht man ja nicht mal so eben nebenbei. Genau. Das macht man nicht so schüttelt man nicht aus dem Ärmel, so genau. Der Friedhof wird jetzt platt gemacht, da machen wir jetzt eine schicke Neubausiedlung drauf oder so. Also,
das geht nicht. Ich hatte den Oliver Lind, der ist ja Dezernent, unter anderem, der ist ja für alles Mögliche zuständig, aber unter anderem für den ZBH, der wiederum für die Friedhofspflege zuständig ist. So, den habe ich gefragt, was die Stadt denn gegen diesen Trend langfristig tun will. Und er sagte, das ist jetzt seine Idee, da muss allerdings der Rat auch noch ein bisschen mitspielen, dass es zumindest mittelfristig so ist. Man hat ja so Liegezeiten, die sind fest vereinbart von 15 oder 30 Jahren, sodass man heute beschließen kann, von mir aus, wir machen irgendwas zu, man kann es aber gar nicht einebnen, wie du sagst, weil die Leute haben ja ein Recht, ihre Gräber besuchen zu dürfen. So, und die Totenruhe darf man dann nicht stören. Aber er sagte, sein Ziel ist es eigentlich, die Friedhöfe von außen nach innen zu schrumpfen. Also Bereiche außen nicht mehr zu nutzen, um die dann in einigen Jahren aber erst praktisch abwerfen zu können und nicht mehr Friedhof zu nennen, sondern da kann dann was anderes passieren. Und das würde natürlich noch nicht jetzt, noch nicht nächstes Jahr, aber in einigen Jahren dann eben die Kosten auch runterbringen.
Und da sind wir dann wieder bei dem Thema, der nächste Wahlkampf, das ist eine Sache, die müsste über mehrere Wahlperioden stattfinden, bis es dann abgeschlossen wäre.
Deswegen ist es auch wichtig, den Rat mitzunehmen, ne? Wenn nämlich die eine Partei so einen Friedhofswahlkampf führt, erhalten euch die Friedhöfe vor der Haustür, dann ist das schlecht, wenn die im nächsten, sagen wir mal, sie gewinnen die nächste Wahl, dann gibt's einen Hip, Hopp, Zick, Zack und das geht gar nicht bei so einem Thema. Da muss man wirklich alle mitnehmen.
Aber die Frage ist ja wirklich am Ende, braucht eine Stadt für Herten so viele Friedhöfe, so viel Fläche dafür? Ne? Also es
ja, ich habe mal die Diskussion in Recklinghausen mitgekriegt, die liegt schon 25 Jahre zurück, darum kann man es inzwischen auch straffrei sagen. Da gab es in der damaligen Stadtregierung die Erkenntnis, wir haben eine gymnasiale Oberstufe zu viel. Die brauchen wir gar nicht.
Es ist aber ein Sprung von Friedhöfen zu Oberstufenschülern.
Das Thema trifft sich genau an dem Ende. Keiner in Recklinghausen hat den Mut gehabt zu sagen, okay, dann schließen wir die Oberstufe in Schule X. Weil die Schule hat ein bestimmtes Einzugsgebiet, da gibt's Eltern, die haben Interessen, kurze Wege und so. Und man möchte unter Umständen als jemand, der sich zur Wahl stellt, nicht vors Volk treten und sagen, ich schließe vor deiner Haustür, lieber Wähler, folgende Einrichtung. Und egal, ob es eine Schule oder ein Friedhof ist, das ist erstmal für einige Leute, die so eine Schließung treffen würde, unpopulär.
Ja, klar.
Und da hat man in Recklinghausen damals nicht den Mut gehabt und ist die Frage, ob man in Herten eben für sowas künftig dann den Mut hat. Ne?
Ja, nur manchmal brauchst du mutige Entscheidungen, weil sonst geht's nicht voran. Das... Aber
ja, gut, das sagst du so. Du stehst auch nicht zur Wahl.
Nein, ich weiß. Aber letzten Endes, ich glaube, niemand von denen wird am Hungertuch nagen, wenn sie dann doch nicht
gewählt
werden.
Ja, da hast du natürlich recht.
Das ist, denke ich mir dann auch halt immer so.
Wir sind jetzt voll ausgerutscht auf den Friedhöfen, ne?
Es gibt ja noch andere Erhöhungen.
Es gibt einen Sack voll anderer Gebühren. Ich habe schon mitgekriegt, der Fred Toplak hatte, nachdem ich über alles Mögliche geschrieben hat, was teurer wird, schon angekündigt, da kommt eine Gebührenkommission und dann werden sie alles mal überprüfen. Genau. Dabei wünsche ich Ihnen dann viel Glück. Sollen Sie mal alles überprüfen. Es ist nicht so ganz einfach, Gebühren billiger zu machen. Ne? Ich muss dafür entweder weniger Personalaufwand betreiben oder weniger Aufwand betreiben. Und ich weiß noch, dass gerade Fred Toplak sehr beklagt hat, dass die Stadt zum Beispiel sich diese 96.000 Quadratmeter E.ON-Land gekauft hat. Mhm. Vor dem Hintergrund, das müssen wir dann pflegen. Also sprich, bezahlen die Pflege. Und ja, bezahlen tun sowas normalerweise in Härten Gebührenzahler.
Ja. Er sieht das so aus Sicht eines Geschäftsmannes. Ne? Man macht eine Investition und man muss aber auch die Folgekosten immer im Blick haben. Und das passiert auf städtischer Ebene nicht immer so. Ne?
Zumindest in der Vergangenheit. Ja. Aber es ist natürlich echt wichtig, Folgekosten zu gucken. Mir nützt auch zum Beispiel die Schenkung nichts, wenn ich hinterher Gebäudeunterhalt habe. Und der, sagen wir mal, die Schenkung, beim Glashaus war das so. Da wurde Härten doch 1 Million geschenkt. Ne? Und hinterher, inzwischen haben wir da so einen 90 Millionen Sanierungsfall.
Ja.
Blöd gelaufen.
Können sich ja mal informieren, wie das so ist mit Gebäudesanierungen in Millionenhöhe.
Ja. Ansonsten muss man sagen, bei den Gebühren, die steigen jetzt in diesem Jahr eher mäßig. Friedhof war der Ausreißer nach oben, die anderen gehen so um 2,7, 3,3 sowas Prozent drauf.
Quasi schon inflationsbedingt so. Ne?
Das macht dann, je nachdem welcher Bereich betroffen ist, bei der Straßenreinigung Gott sei Dank nur ungefähr 1 Euro pro Jahr und Gebäude aus. Es landet auf den Nebenkostenabrechnungen von uns allen, auch wenn wir kein Gebäude besitzen. Aber ich meine, der Euro ist okay, finde ich. Jetzt gibt es aber noch Müllgebühren, die sind ein bisschen höher. Da zahlt man ein paar hundert Euro, je nachdem, wie die Verhältnisse sind. Und da sind 3% dann eben schon eine zweistellige Eurozahl.
Ja.
Also die merkt man, ob man jetzt 10 oder 20 Euro mehr bezahlt. Man muss die Stadt da aber ein wenig in Schutz nehmen, finde ich. Es gibt zum Beispiel ab Januar die nächste Stufe der CO2-Preis, wie heißt das Ding noch?
Deckelung, Bremse, wie auch immer.
Des Emissionshandels.
Ach so.
Und das heißt, für uns alle wird Sprit an den Tankstellen teurer. Also kleiner Tipp, am 30. oder 31.12. bitte volltanken. Und gleichzeitig muss die Stadt ja den Müll, den sie bei uns vor der Tür einsammelt, irgendwo hinbringen. Das macht organisatorisch der Kreis Recklinghausen und der zahlt zum Beispiel diese CO2-Abgabe, weil unser Müll größtenteils verbrannt wird im RZR. So, und die steigt um die 432.000 Euro, glaube ich, nächstes Jahr, nur wegen dieser gesetzlichen Änderung. So, und jetzt sind wir bei dem Thema, Gebühren sind per se kostendeckend. Ja, die Stadt kriegt eine höhere Rechnung über 400 noch was 1000 Euro. Und hat gar keine Wahl, als zu sagen, liebe Gebührenzahler, das übernehmt ihr.
Ja, aber anders geht's nicht, weil sonst müsstest du woanders was einsparen wieder.
Ja, und die, was willst du machen? Wir zahlen am Ende für die Müllverbrennung eben das, was wir zahlen müssen. Und leider ist es mehr.
Aber stimmt es, was oft kolportiert wird, gerade im Netz, dass Härten kreisweit immer relativ teuer ist bei den Gebühren?
Ja.
An der oberen Grenze?
Ja. Das ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, welche Gebührenarten man sich anguckt, aber das stimmt, Härten ist relativ weit oben.
Warum?
Ach.
Okay, das ist ein Exkurs, ich glaube, da machen
das wir mal eine
eigene Folge von. Ihr habt ja schon gemerkt, wenn ich anfange, über die Friedhöfe zu erzählen, wie komplex dieser Mist ist. Ne? Das Gleiche gibt es für alle diese Bereiche, also die haben alle ihre Besonderheiten. Härten hat jetzt ein Problem, damit steht es auch nicht alleine da wirklich, aber ein Problem, es zieht sich. Ne? Also so von ganz im Norden bis ganz im Süden sind zum Beispiel viele Straßenmeter.
Ja, ja.
Und solche Dinge spielen damit rein.
Ja, es sind ja auch immer so diese Vergleiche, ich weiß, ist jetzt auch ein ganz anderes Thema, aber ich weiß, dieser eine Winter, den wir mal hatten vor 10, 15 Jahren, der so extrem lang und hart war, da war immer, ja, guck mal, Erkenschwick kriegt das doch hin, dass die Straßen frei sind. Warum kriegt das nicht auch Recklinghausen oder Mahl hin oder so? Ja, weil Erkenschwick nicht so viele Straßen hat. Ganz einfach, die haben wenig Fläche, die haben wenig Infrastruktur.
Die haben sogar extrem viel Fläche, aber, ja, aber der größte Teil ist hart.
Ich wollte gerade sagen, das ist halt die hard, aber mehr auch nicht.
Ja, genau. Mhm.
Und dementsprechend ist es natürlich einfach dann auch dafür zu sorgen, dass die Straßen frei sind.
Ach, genau. Leute, jetzt lass doch mal die Erkenschwicker in Ruhe. Die machen auch nur ihren Job.
Ich sag doch nicht gegen die. Ja. Na, ich will nur sagen, es ist halt nicht immer so einfach zu sagen, die anderen, da ist es so und bei uns muss es dann auch so sein, wenn es nicht geht. Ne?
Ja. Nein, aber der Jochen hat natürlich schon recht. Ich bin ja Oerkenschwicker gebürtiger. Ich kann das, glaube ich, ein bisschen vergleichen. Ja, Oerkenschwick ist von der Fläche her deutlich kleiner. Von den Einwohnern halb so groß wie Herten. Ja, natürlich ist da der Schnee oder der Räumdienst natürlich auch flott unterwegs. Ist doch logisch.
Ja, der ist einfach schneller fertig.
Ja. Eben, manchmal sind es die einfachen Dinge, aber auch die muss man mit beachten, weil in den Diskussionen das häufig auch nicht vorkommt. Da wird immer nur die böse Stadt, die wollen jetzt wieder raffgierig sozusagen noch mehr Geld einnehmen.
Die überlegen sich jetzt übrigens, wie man die Mindestmülltonnengröße in Herten künftig regelt, weil möglicherweise kriegen sie dadurch auch ein paar mehr Gebühren.
Das ist auch so eine komische Nummer.
Ach ja, also auch schon wieder so ein komplexes Thema, aber heißt im Grunde, ich werde eventuell, also das prüfen sie, ne? Prüfen nur, noch nicht Alarm schreien, aber immerhin, dass man den Leuten vorschreibt, dass sie pro Kopf eben ein bestimmtes Mülltonnenvolumen am Ende auch bezahlen müssen. Egal, ob ich sage, brauche ich gar nicht oder will ich gar nicht. Bezahlen müsste ich
trotzdem. Ist das rechtlich möglich?
Aber ja, es gibt im Land Behörden, die rechnen dir statistisch aus, wie viel Müll man als Mittelwert sozusagen produziert, pro Kopf, pro Haushalt und
alles. Ja, aber ich bin ja nicht der Mittelwert. Ich bin ja ein Vorzeigebürger, der natürlich peinlich genau seinen Müll trennt, der den ordentlich trimmt und der wenig Restmüll verursacht.
Bin ich übrigens auch tatsächlich ernsthaft. Darum finde ich das auch privat nicht gut, das so zu machen. Ne? Man wird über einen Kamm geschoren mit Leuten, die nicht gut Müll trennen. Ich glaube trotzdem, das ist absolut rechtssicher, das so zu tun.
Okay.
Ja, aber da hast du jetzt die Wahl, entweder Umwelt schützen oder kosteneffektiv sein.
Da brauche ich nicht mehr zu trennen, dann schmeiße ich alles in eine Schwattetonne.
Ja. Sag doch mal nicht öffentlich, sonst stehen sie bei dir.
Die Umwelt schützen, das tut man ja eigentlich aus Überzeugung. Ne?
Ja, natürlich. Ich
sagen, der Gebührenbescheid und die Umwelt schützen hat bei mir nichts miteinander zu tun.
Zu Hause werde ich jetzt ein ganz schlimmes Wort schon als Müllnazi bezeichnet. ich bin da schon ein bisschen peinlich genau, dass ich sage, das kommt in die Tonne, das kommt
in
die
Tonne. Ja, super. Klar, natürlich. Finde ich gut.
Aber so bin ich groß geworden. Also.
Ja, ich kenne es auch nicht anders.
Also. Ich bin Single, darum kann mich keiner als Müllnazi beschimpfen, aber ich wäre vielleicht auch einer.
Ja.
Ja, gut. Ich würde sagen, Gebührenthema schließen wir ab. Es sei denn, du hast noch irgendwie einen Faktor, der ganz wichtig wäre.
Nein.
Weil sonst gehen wir nämlich zu einem anderen, auch noch bürokratischen Thema, was aber ganz praktische Auswirkungen haben wird. Die Sportstätten in Herten, die sollen nämlich zum Teil saniert werden, erneuert werden. Und
wurden auch schon einige.
Wurden auch schon, genau. Am Paschenberg haben wir vor, ich glaube, 2-3 Jahren war das oder so, erst einen brandneuen Kunstrasenplatz bekommen, wo dann irgendwann die Elfmeterpunkte rausgeschnitten worden sind aus unerfindlichen Gründen.
In Bärtlich ist, glaube ich, viel passiert, ne?
Genau, im Katzenbusch hatten wir, glaube ich, auch. Ne?
Katzenbusch, Bärtlich, Westerholt, ja, Paschenberg ist natürlich jetzt so ein Beispiel, Stefan. Sowohl als auch. Also der Kunstrasen ist schön, wunderbar.
Die Elfmeterpunkte sind auch wieder da.
Die sind wieder da, sind aufgetaucht oder wurden neu verlegt. Der Rasenplatz da oben, der ist eher so suboptimal, ist eher eine Wiese mittlerweile.
Das ist das Hauptfeld, ne?
Ich
glaube, der hintere war, glaube ich, der Kunstrasenplatz.
Die spielen aber eigentlich jetzt, was ich so mitbekomme, fast ausschließlich auf Kunstrasen.
Okay,
ja. Ja, aber das sind ja nicht nur die Spielfelder, ne? Und gerade Paschenberg ist Vereinsheim und so. Also da hat schon so ein bisschen Patina angesetzt. Also ich denke mal, dass das wird ein Ort sein oder ein Verein, wo man mal in mittelfristiger Zukunft auch mal was investieren sollte. Wo investiert werden wird, sofern natürlich der Rat oder der Haupt- und Finanzausschuss das befürworten, sind Langbochum, also Villa Brinkmann. Mhm. Ne, Umkleidekabinen werden neu gemacht.
Der auch schon ein uraltes Thema mittlerweile.
Natürlich, die freuen sich natürlich. Steht, wie gesagt, auf der Agenda. Und in Disteln soll, wenn ich die Ratsvorlage oder die Hauptausschussvorlage richtig gelesen habe, endlich ein Kleinspielfeld kommen. Gerade Disteln muss man sagen, gut, der Kollege Weintner, der Vorsitzende, ist natürlich einer, der ist sehr meinungsstark und ich kenne den Andreas ja auch schon ein paar Tage. Ich habe mich gestern noch mit ihm getroffen, wir haben über das Kleinspielfeld gequatscht. Also ja, in der Sache hat er ja recht.
Wofür sind denn diese Kleinspielfelder eigentlich so wichtig? Ich weiß, dass viele sagen, wir brauchen ein Kleinspielfeld, aber wofür sind die eigentlich so wichtig?
Ja gut, die ganzen Minis und F-Junioren spielen da nur Kleinspielfeld, die spielen dann natürlich dann auf dem Platz quer.
So kenne ich das von früher.
Oder nehmen es teilweise sogar ein Viertel.
Mhm.
Und man kann natürlich darauf trainieren. Und das ist ja der große Punkt in Disteln. Die haben den Kunstrasenplatz, klar. Und die haben, wo die Leichtathleten sind, unten natürlich auch einen Rasenplatz. Der Rasenplatz ist allerdings auch, sagen wir so, halbjährig bespielbar. Die haben unheimlich viele Mannschaften, Jugendmannschaften so, und die knubbeln sich alle auf einem Platz. Das ist natürlich dann auf Dauer kein Zustand, muss man ganz klar sagen. Also da denke ich mal die Notwendigkeit dann, das Kleinspielfeld, das soll dann hinter der Klaus-Bechtel-Halle entstehen. Da gibt es ja so eine Freifläche von der Rosa-Park-Schule, die ja von der Schule nicht mehr genutzt wird.
Genau, hinter der jetzigen, hinter Klaus-Bechtel-Halle.
Ja, klar, natürlich, genau.
Ah, klar.
Ja, und ich denke mal, das macht alles schon Sinn und das tut dem Verein auch gut.
Wie ist das denn generell? Du hast ja ein bisschen Überblick auch in unsere Nachbarstädte. Ja. Herten hat ja, würde ich zumindest aus meiner Beobachtung sagen, recht viel Geld ausgegeben für vernünftige Sportanlagen. Ist das so? Oder also im Verhältnis zu unseren Nachbarstädten?
Ja, also wenn ich mir die... Wir sind jetzt beim Thema Fußball. Mhm. Fußball ist natürlich hier die Kernsportart, ne, muss man einfach sagen.
Außer, dass wir die Herthener Löwen natürlich haben.
Da wäre ich jetzt gleich zurückkommen. Aber die Fußballplätze, jetzt, wenn wir von Süden nach Nord gehen, also Katzenbusch wurde neu gemacht, ist eine Bombenanlage. Waschmärke haben wir gesagt, Kunstrasen ist da, ja gut, so umkleiden, Vereinsheim und so, könnte man was machen oder einen Hauptplatz. Westdeutsch ist neu gemacht worden als Begegnungsstätte. Wunderbare Anlage, Bärlich neue Anlage. Wen habe ich jetzt noch vergessen? Ja, Disteln, okay, wenn die ihr Kleinspielfeld bekommen, dann entzerrt sich da auch so ein bisschen die Lage. Lang Bochum trainiert auf drei Plätzen natürlich, klar, die wollen ihren Ascheplatz natürlich auch mittelfristig auch mal umgebaut haben. Ja, aber da sehe ich jetzt nicht den Riesenbedarf, aber die Umkleiden sind ja jetzt auf der Agenda.
Mhm.
Da wird viel gemacht. Also ich glaube, die Fußballvereine hier sind schon in der Summe gut aufgestellt.
Ich zitiere mal kurz aus der Vorlage, dass nämlich 22% der Härtener in einem Sportverein sind. Also fast ein Viertel der Gesamtbevölkerung von Härten ist in irgendeinem Sportverein. Fast 14.000 Mitglieder. Das ist schon eine Hausnummer, ne?
Also wenn man jetzt die Leute unter 5 und über 80 abzieht, dann haben wir noch eine höhere Prozentzahl.
Ja, genau. Und umso wichtiger sind dann solche Modernisierungen.
Das sind natürlich Zahlen, wie sie im ganzen Kreis Recklinghausen ähnlich sind. Ne? Also in Haltern zum Beispiel.
Ich finde es trotzdem beeindruckend.
Haltern ist ja noch ein bisschen höher. Ich glaube, da liegen die bei 26 oder 27%. Also Jochen hat natürlich schon recht. Es gibt natürlich viele. Ich bin auch Mitglied in einem Sportverein. Ich habe aktiv eine Sporthalle der letzten 5 Jahre nicht besucht. Also, ne, aber ich bin fleißiger Beitragszahler, die freuen sich auch. Also kommt ein bisschen Geld in die Kasse. Ja, Fußballer hatten wir gerade. Jetzt sind wir natürlich dann, ja, die hatten eine Löwen, Rosa Parks Halle. Ja, Rosa Parks ist ja ein Gesamtkomplex, muss man ja sagen. Schulneubau und sowas alles. Und die Halle hat natürlich auch, ist in die Jahre gekommen, die ist nicht mehr zeitgemäß, das muss man einfach sagen. Aber es ist natürlich auch die einzige Veranstaltungshalle, die wir haben.
Genau, mit Tribünen und so, ne?
Na, wo man auch Großveranstaltungen machen kann. Eurocup Langenbochum, Mitternachtscup, DOK-Spiel von Herten, nicht zu vergessen. Da ist die Hütte voll. Die Herthener Löwen jetzt in der Pro B-Liga haben auch wieder einen guten Zuschauerzuspruch.
Wie viele passen da rein in die Halle an Zuschauern?
Ja.
Bei einem normalen Basketballspiel, sage ich jetzt mal.
Ja, ich sag mal, 800 Leute passen da rein.
Oh, das ist schon eine Menge.
Ordentlich.
Das ist schon fast das Festspielhaus.
Darum sind ja auch die Anwohner der künftigen Rosa-Parks-Schule, sagen wir mal, minimal begeistert, dass eben die Sporthalle vielleicht näher zu ihnen rückt.
Einfach, das wären die marodierenden Schülerbanden, die dann durch den Ort ziehen.
Die haben tatsächlich Befürchtungen, dass es wegen solcher gut besuchten Sportveranstaltungen eben viel Verkehrslärm gibt.
Ja, aber, natürlich, klar.
Aber man weiß ja auch, in Deutschland wird nichts einfach so gebaut. Da gibt es vorher Verkehrsgutachten, Lärmgutachten, Umweltgutachten. Das kommt ja alles erst noch.
Aber jetzt, wo wir gerade beim Thema sind, war bei LASV Herten, die haben eine neue Laufbahn bekommen, am Waschenberg. Da habe ich mit Helmut Gronau gesprochen, dem Vorsitzenden, der hat ja auch jahrelang gekämpft, wir brauchen eine Laufbahn hier, Asche ist alles nichts mehr, nicht mehr zeitgemäß. Hatte er vollkommen recht, jetzt hat er seine Laufbahn. Wunderbar geworden, mit Flutlicht sogar. Und eine Lautsprecheranlage. Aber die Lautsprecheranlage ist so eingestellt, dass sie nur punktuell beschallt.
Ei.
Das heißt, am Start von 100 Metern kann man mal so ein bisschen sagen, so jetzt bin ich alle in die Startblöcke, dann 800 Meter, 1200 oder 1500 Meter, 1200 gibt es ja gar nicht, 1500 Meter. Warum? Natürlich, um möglichst wenig Lärm nach außen zu tragen.
Mhm. Ja.
Ne? Also das ist früher undenkbar gewesen.
Ja.
Ne? Aber was man heutzutage noch denken muss. Ne?
Ich glaube, der Einzige, ja, der in Deutschland noch ungestört Lärm machen darf, ist die Kirche.
Ja.
Bim bam. Wir sind ja zur Antoniuskirche gezogen mit unserer Redaktion und da kriegt man jetzt jede Stunde die Uhrzeit sehr deutlich mitgeteilt.
Und im Sommer, wenn dann mal die Tür länger aufbleibt, ist das dann halt auch zu manchen Zeiten, ja, du verstehst dein eigenes Wort nicht mehr.
Ja.
Also ich weiß auch, ein Kollege, der da in die Nähe gezogen ist und das damals nicht so auf dem Schirm hatte und eigentlich wegen des Lärms damals umgezogen ist und dann da ankam, dachte sich, oh Mist, oh Mist. Aber er hat sich dran gewöhnt.
Ja.
Geht alles.
Ja, Leute. Aber Kirchengeläut gehört doch seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten dazu. Also,
und wenn ich beschwere mich ja auch.
Wenn ich in die Nähe einer Kirche ziehe, dann muss ich doch damit rechnen, dass ab und zu mal irgendwie.
Ja, aber dann muss er auch sagen, wenn bimmelt. Ich in der Nähe einer Schule oder eines Sportplatzes ziehe, richtig, dann muss ich auch,
ja,
damit
natürlich
rechnen. Aber
natürlich,
trotzdem meckern die Leute.
Ja,
ne?
Ja, aber Entschuldigung, wenn ich jetzt die Leute oder jeden angreife, der da was zu meckern hat, gesunder Menschenverstand. Ne, gucken, wo ziehe ich hin, was ist da? Ist da eine Schule, ist da eine Sporthalle, ist da eine Kirche? So, dann weiß ich doch, was kommt.
Ja. Ja. Gut. Wir werden dranbleiben. Herdner-allgemeine.de ist die Adresse, wo ihr die neuesten Infos findet. Und hier im Podcast werden wir natürlich auch noch weiter darüber sprechen, wenn es Neuigkeiten gibt. Wie gesagt, das ist jetzt überwiegend erstmal, was so in die Diskussion geworfen wird in Ausschüssen und Rat. Und ja, dann gucken wir mal weiter, was draus wird letzten Endes.
Jo. Ja.
Gucken wir jetzt aufs Wochenende. Da steht nämlich auch noch einiges an. Und zuallererst, die S9 fährt wieder. Sie fährt seit, ich glaube, jetzt sogar Mittwoch, sollten die ersten Züge fahren, Mittwochabend. Aber am Sonntag ist die offizielle Eröffnung der S9-Linie und damit auch des Haltepunktes in Herten-Westerholt.
Das ist ja die eigentliche Bombennachricht.
Ja, das steckt ja dahinter.
Westerholt kriegt einen Bahnhof.
Eben. Ja, Westerholt war immer Bahnhofstadt.
Aber hatte keinen Bahnhof
die
mehr.
Die Sporthalle,
ja?
Am Bahnhof,
ja,
das kennt jeder Handballer.
Und eine Bahnhofsstraße und alles, aber es gab jahrelang keinen Bahnhof.
Ja, aber das hat sich jetzt geändert. Trotz oder nach den ganzen Verzögerungen, ich glaube, letztes Jahr soll es eigentlich soweit gewesen
genau
sein.
Genau, vor einem Jahr.
Ja, wie das bei der Bahn ist, ein bisschen später wird es immer, aber jetzt ist es endlich soweit. Am Sonntag nämlich geht's los. Um 11:15 nämlich fährt der Zug in Gelsenkirchen-Buer Nord los. Das ist der andere Haltepunkt, der feierlich eröffnet wird. Und da kommen dann so Personen wie Dorothee Wasel und Michael Jansen, die Bahnhofsmanager der DB, vorbei. Dann kommt noch Werner Lübbering, Konzernbevollmächtigter, Oliver Krischer, Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr in NRW. Oliver Wittke, vielen Härtnern bekannt, weil früher in der Nachbarstadt Gelsenkirchen der Oberbürgermeister. Der
und
ist
auch
jetzt
mal Verkehrsminister, ne?
Genau, stimmt, das war er ja auch mal.
Und schneller Autofahrer.
Ja, da ist er jetzt direkt im richtigen Verein. Er ist nämlich Vorstandssprecher des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr.
Super.
Genau. Dann kommt noch Andrea Henze, die neue Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen, und Fred Toplak, der neue Bürgermeister von Herten.
Und die Herten Allgemeine kommt auch.
Genau. Ja. Olli Brause, unser Kollege, wird vor Ort sein und berichten. Und ja, dann können wir hoffentlich am Sonntag verkünden, die Bahn fährt wieder und sie fährt hoffentlich auch pünktlich. Mal gucken.
Und sie fährt dann auch über die Brücke der Kaiserstraße, ne?
Genau.
Das ist ja so ein kleiner netter Nebeneffekt. Das Ding ist.
Und wenn so viele Promis da sind, wird dann der Kaiser Wilhelm Gedächtniswagen angehängt?
Das weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Das wäre doch was.
Kaiserstraße, Kaiser Wilhelm, ja. Schlechter.
Oh,
schlechter.
Der war um 5 Ecken.
Ja, genau.
Der kam aus dem Gleisbogen quasi. Ja,
genau.
Ja, aber tatsächlich, dann geht die Fahrt Richtung Recklinghausen auch endlich. Ja. Unter der Brücke, da muss man leider noch ein bisschen warten.
Geduld
soll
haben,
im Januar dann soweit sein. Ich weiß nicht,
klopf mal ganz schnell auf ganz viel Holz. weil die Fahrbahn wird fertig gemacht und da hängt schon wieder Straßen-NRW ja. mit drin und die Stadt Herten und okay. die Bahn. Ne? Und die müssen sich jetzt dann einigen, wer wann genau welchen Quadratmeter bearbeiten kann.
The Mod Squad. Ja, dann warten wir mal ab, wann das soweit sein wird. Aber irgendwann Anfang des Jahres soll es soweit sein. Das ja. ist so ganz grob, kann man das vielleicht schon mal sagen. Gut, kommen wir noch zu anderen Sachen. Elton John kommt nicht persönlich, aber es gibt eine Tribute-Show in der Schwarzkaue auf Schlägel und Eisen und zwar am Samstag ab 20 Uhr. Elton and the Joels heißt die Band und da gibt es noch Karten, die man sich besorgen kann, auch an der Abendkasse. Dann gibt es die Release Party 2.0 von Sue Heller und weiteren Schlagersängern im Matchball. Das ist an der Ewaldstraße 268. Samstag 17 Uhr geht's da los. Dann gibt es noch einen kleinen Weihnachtsmarkt und zwar bei Schulte Schälebeck auf dem Hof in der Ried. Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 20 Uhr, auch immer sehr gut besucht. Und es gibt noch den Zechenzauber an der Motor 59 mit dem Promi-Künstler Shari Azdari, der gegen eine Spende Kleidungsstücke in Kunstwerke verwandelt. Sonntag ab 12 Uhr bei der Motor 59 auf Ewald. Und damit haben wir's. Und wir sind bei 50 Minuten.
Eieiei.
Ui. Ja, danke, dass ihr geduldig zugehört habt. Und ich sage, ja, euch beiden danke, euch da draußen danke und bis nächste Woche. Danke, danke.
Bis nächste Woche.
Bis dann.